Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern und dass wir auch Gottes Wort haben. Und heute an den Anfang unserer Predigt möchte ich ein Wort stellen. Das steht im 2. Timotheus, auch wenn wir unsere Texte im Lukas-Evangelium haben. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir sehen hier, dass wir wissen dürfen, dass Gottes Wort kraftvoll ist und Gottes Wort ist machtvoll. Und auch Jesu Worte haben Autorität und sind machtvoll. Und da fragen wir uns natürlich zu Recht, warum diese Gedanken zur Einleitung? Sind wir nicht im Lukas-Evangelium und haben wir nicht das 5. Kapitel vor uns? Und geht es im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11, nicht um den großen Fischzug, um Fische, um Jünger, um Jesu Worte? Warum also diese Einleitung? Nun, was wir in unserem heutigen Text lesen werden, ist eine sehr schöne Illustration dafür, welche Aufgaben Personen bekommen, die Jesus später nachfolgen sollen, die er beruft. Und das ist nicht nur eine schöne Illustration für Simon, der auch später Petrus wird, sondern genauso auch für jeden Nachfolger von Jesus, also auch für uns. Und die Frage ist, was beinhaltet eigentlich ein Leben in der Nachfolge? Und dieser Text, den wir uns heute anschauen, der zeigt uns auch nicht nur, was ein Leben in der Nachfolge bedeutet, sondern er zeigt uns auch, wie Jesus selbst seinem Auftrag, den er bekommen hat, den auch er hat, nachkommt. Nämlich, wie er spricht, wie Jesus spricht und was er spricht, das geschieht. Wie er lehrt, das trifft auch ein. Und wie er lehrt, ist Lehre mit Vollmacht. In dem Kapitel zuvor haben wir in den letzten beiden Versen gelesen, Kapitel 4 von Lukas 43 und 44, sagt Jesus, ich muss auch anderen Städten die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Jesus wusste, was sein Auftrag war, warum er auf die Erde gekommen ist. Er sagte, ich muss auch anderen Städten die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Und das hat er auch getan, die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und wenn wir uns das anschauen, wie die Menschen im 4. Kapitel darauf reagiert haben, lesen wir in Vers 15 beispielsweise, was Jesus tat. Er lehrte in ihren Synagogen. In Vers 16, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, stand auf, um vorzulesen. In Vers 31, er kam nach Kapernaum und lehrte sie. Dann Vers 35, er bedrohte ihn, das ist der unreine Geist, ein Dämon, und sprach, verstumme, fahre aus von ihm. Also er hat hier geheilt und auch bei der Schwiegermutter des Petrus bedrohte das Fieber und es verließ sie. Alle, die Krankheiten hatten und mancherlei Gebrechen, die brachten sie zu ihm und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und er heilte sie. Und in Vers 44, und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa das Wort. Also wir sehen hier, das war das, was Jesus tat. Er lehrte, er verkündigte und er heilte. Das war sein Tun. Und die Reaktion der Menschen in Vers 15 lesen wir, und er wurde von allen gepriesen. Also für das, was er tat, das kam an und er wurde von allen gepriesen. In Vers 22 steht, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade. Sie haben sich gewundert. Vers 32, sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Also sie haben sich gewundert, waren betroffen. Und in Vers 36, es kam auch ein Entsetzen über alle. Nicht nur eine Verwunderung, seltsam, was er sagt, sondern auch ein Entsetzen über diese Worte, die er gesagt hat. Und Vers 37, sein Ruf verbreitete sich in allen Orten der umliegenden Gegend. Und was war die Reaktion der Menschen darauf? Sie suchten ihn und sie kamen zu ihm. Sie wollten ihn auch zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Sie haben gemerkt, da ist was sehr, sehr Besonderes von dem, was er uns hier weiterzugeben hat. Es gab aber auch andere Reaktionen. Das sind die Reaktionen der Schriftgelehrten, der Pharisäer. Da lesen wir in Vers 28, 29 vom 4. Kapitel. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten, was Jesus ihnen sagte. Und sie standen auf und stießen ihn hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn herabzustürzen. Das war die Reaktion der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und so die Vorgeschichte zu dem Text, den wir heute lesen. Wir haben sehen dürfen, wie Jesus seinem Dienst nachkam. Wir haben auch gesehen, was er tat und wie die Reaktionen der Menschen waren. Und nun heute dieses fünfte Kapitel, in dem wir sehen dürfen, wie Jesus seine Jünger beruft und was er ihnen auch sagen wird, was sie zu tun haben. Wollen wir das Kapitel 5 von Lukas, Verse 1 bis 11 lesen? Ich lese es nach der Schlachterübersetzung. Also Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, stand er am See Genezareth. Und es sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er, Jesus, in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu Knien Jesu nieder und sprach: Herr, geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie getan hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Soweit unser Text von heute. Von der Gliederung, um auch vor Augen zu haben, was wir jetzt uns betrachten werden, habe ich zwei Hauptpunkte. Der erste Punkt ist: Jesus lehrt die Menge vom Schiff aus. Und wenn wir hier dieses Wort lesen, Lehre, wollen wir uns darüber Gedanken machen, was heißt eigentlich lehren? Was hat Jesus gelehrt und was bedeutet Lehre? Und der zweite Punkt ist: Jesus lehrt Simon, was es bedeutet, in Jesu Dienst zu stehen. Also Kennzeichen echter Jüngerschaft. Das sind die zwei Punkte im Hinterkopf: was heißt Lehre, und im Anschluss Kennzeichen echter Jüngerschaft. Nun, wir lesen hier im ersten Vers, dass sich die Menge um Jesu gedrängt hat, um das Wort Gottes zu hören. Wenn ein Prediger oder jemand, der Gottes Wort verkündigt, so etwas liest und auch so etwas erfahren darf, dann sagt er: besser kann es eigentlich gar nicht gehen. Er muss nicht groß einladen, muss da nicht irgendwo PR machen, sondern die Menschen, die drängen sich zu ihm, sie kommen in Mengen und wollen das Wort Gottes hören. Bei uns ist ja häufig in unserer Gesellschaft das Gegenteil. Das christliche Abendland ist eher so eingerichtet, dass man von Gott nichts wissen möchte. Die Kirchen sind eher leer und um das Wort Gottes, da kümmert sich eigentlich kaum einer. Seit spätestens der Aufklärung und mit Nietzsche steht auch das Wort Gott ist tot im Raum. Unsere Gesellschaft scheint sich daran gewöhnt zu haben und damit auch abgefunden zu haben. Wie kommt es also, dass sich hier Menschen um Jesus drängen, um das Wort Gottes zu hören? Waren es einfach andere Zeiten? Waren die Menschen noch nicht so abgestumpft oder hatten sie einfach noch nicht so ein gottfernes und gottabgewandtes Herz? waren sie noch offener für das Wort Gottes als unsere Gesellschaft heute? Oder lag der Unterschied vielleicht in der Botschaft? Hier können wir sagen, das ist sicherlich nicht der Fall, denn wir lesen in Jesaja 40, Vers 8, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Also das Wort Gottes selbst hat sich nicht verändert, das kann nicht sein. Nun, dann bleibt noch der Botschafter der Botschaft. Lag es vielleicht an demjenigen, der die Botschaft weitergegeben hat? Nun, wir sehen in den Kapiteln zuvor, in dem vierten Kapitel, was wir betrachtet haben, dass Jesus viele Menschen gesund gemacht hat. Also liegt natürlich die Schlussfolgerung nahe. Sie kamen ja nicht wirklich um des Wortes Gottes willen, sondern sie haben gemerkt, da war einer, der hat Menschen gesund gemacht, hat einen Wundertäter und den wollten sie sehen. Aber diese Schlussfolgerung können wir nicht ziehen, denn es heißt ja explizit, sie kamen, um das Wort Gottes zu hören. Sie sind nicht gekommen, um von ihren Krankheiten gesund gemacht zu werden, sondern sie kamen wirklich, um das Wort Gottes zu hören. Wenn wir das sehen, dann zeigt es uns doch, dass es ein offensichtliches Verlangen auch von großen Menschenmengen nach dem Wort Gottes gibt. Also wenn das Wort Gottes so weitergegeben wird, dass es auch durchschneidet und trifft, dann ist es doch offensichtlich hier zu erkennen, dass es sowas wie ein starkes Verlangen von großen Menschen, eigentlich von jedem Menschen gibt, das Wort Gottes zu hören. Wir sehen doch daran, dass jeder Mensch eigentlich dieses Verlangen im Herzen hat, dass er Gottes Wort hören möchte. Und deswegen auch die Einführung, den Vers aus 2. Timotheus, den wir zu Anfang gehört hatten, wo es hieß, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk vorbereitet. An sich sehnt sich der Mensch danach, auch etwas zu erfahren zur Belehrung, zur Zurechtweisung, dass er etwas erfährt, was hat Gott überhaupt mit meinem Leben vor? Was hat mein Leben überhaupt für einen Sinn? Jeder Mensch sehnt sich danach, dieses erklärt zu bekommen, was Gott in seinem Leben für ihn vorhat. Nun, an sich ist es uns jetzt nicht ganz fremd. Die meisten dürften auch sagen, naja, gut, wenn ich jetzt in die Kirche gehe oder wenn ich unter Gottes Wort gehe, dann gehe ich auch davon aus, dass mir Gottes Wort vorgelesen wird und dass ich Gottes Wort auch ausgelegt bekomme. Was war also der Unterschied, dass Menschenmassen zu Jesus kamen, um Gottes Wort zu hören? Wir lesen in Lukas 4, also im Kapitel zuvor, Verse 16 folgende. Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, stand auf, um vorzulesen. Auch hier interessant, also die Menschen damals hatten einen sehr großen Respekt vor Gottes Wort und wenn Gottes Wort vorgelesen wurde, dann stand man auf. Man gab ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er las daraus vor und legte die Schrift aus und sagte, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Relativ simpel, was hier beschrieben wird. Er las vor und legte die Schrift aus. Jesus tat also nichts anderes, als was wir jetzt hier auch getan haben. Wir haben die Schrift gelesen und dann über diese Schrift zu sprechen, sie zu erklären. Und auch unser Volk braucht es wieder. Es braucht wieder Lehre und Auslegung. Wie wir gesehen haben, wir leben in einer Gesellschaft, in der die wahre Natur Gottes und die Lehre des Evangeliums überhaupt nicht mehr bekannt ist. Unsere Gesellschaft kennt auch Gottes Gesetz nicht mehr wirklich und hat auch wirklich keine Ahnung davon, was die wahre Natur von Sünde ist. Wenn du mit Menschen sprichst über Jesus oder was er am Kreuz für uns getan hat, ist viel Unkenntnis vorhanden. Es ist nicht mehr wirklich bekannt, was Himmel und Hölle ist, was auch die wahre Natur Gottes ist. Da brauchen wir wieder Menschen wie Paulus in der Apostelgeschichte 19, Vers 9. Da steht, als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und von der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen, Paulus, und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Aber wir sehen hier, dass Paulus einer war, der täglich über 2 Jahre hindurch, jeden Tag, darüber geredet hat, über das, was im Wort Gottes steht. Er hat jeden Tag das Wort Gottes ausgelegt, über 2 Jahre, mit dem Resultat, sodass alle, keiner ausgenommen, in der Provinz, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörte, Juden und Griechen. Nun, das Besondere auch an Jesu Lehre, wie er gelehrt hat, war natürlich auch, er selbst und sein Dienst ist die Erfüllung der Verheißung, die er vorgelesen hat. Nämlich die Erfüllung der Verheißung, die dem Volk Gottes gegeben war. Und das wirklich Entscheidende an dem, wie er geredet hat, war, er redete mit Vollmacht. Lesen wir in Kapitel 4, 23. Sein gesamtes öffentliches Lehren war von einer Vollmacht gekennzeichnet, die Verwunderung beim Volk hervorrief. Nicht wie die Pharisäer, die sich auf Tradition oder irgendwelche anderen Autoritäten beriefen. Er redete mit Vollmacht, er brauchte keine andere Autorität. Sein Wort und er selbst war Autorität. Matthäus 7, 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte sich die Volksmenge über seine Lehre. Wie er sprach, die Menschen waren erstaunt darüber. Oder Markus 1, 27, sie erstaunten sich alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was ist das für eine Lehre? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Da ist einer, der steht hier und der hat etwas zu sagen. Johannes 7, 46, die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum die Menschenmassen zu ihm kamen, um das Wort Gottes zu hören. Sie haben gemerkt, da steht einer, der hat eine Botschaft und noch nie hat einer gesprochen wie dieser. Von Redekünstlern oder Rhetorikgenies, da haben die Menschen schnell genug. Aber wenn ein Mensch mit Vollmacht redet, da wird er gegenüber erkennen, dass hier mehr ist als nur menschengemachte Worte. Jesu Worte hatten Autorität und seine Worte hatten Kraft. Sie hatten Kraft zu belehren, zurechtzubringen, das Leben von Menschen zu ändern, sie zu erziehen, ihnen etwas zu erklären über das wahre Wesen Gottes, dass sie auch das wahre Wesen von sich selbst darin erkennen konnten. Und sie wurden dadurch heil und Jesus konnte sie gesund machen. Und seine Hörer müssen das wohl erkannt haben. Das Resultat war, sie wollten mehr davon. Wenn einer wirklich geschmeckt hat, wie unglaublich reich das Wort Gottes ist und was uns wirklich zu sagen hat, dann möchte der Mensch, der das erfahren hat, der möchte mehr davon, mehr von diesem Wort Gottes. Und so wurden sie nicht nur von ihren Krankheiten äußerlich rein, sondern sie wurden wirklich rein, weil er konnte sie gesund machen durch sein Wort, was er zu ihnen sprach. So viel zum Thema, wie lehrte Jesus mit Vollmacht und er machte gesund durch sein autoritatives Wort. Und nachdem er zu dem Volk gesprochen hatte, lesen wir, da stieg er, um das Volk überhaupt zu belehren, stieg er in eins der Schiffe. Also Jesus kannte offensichtlich auch die Naturgesetze und wusste, wenn hier eine sehr große Menschenmenge um ihn außen rum steht, ist es sehr sinnvoll, ein Stück weit aufs Meer rauszufahren. Dann wirkt es wie ein kleines Amphitheater, weil vom Meer geht dann eine leichte Böschung nach oben. Und dann ist die Akustik sehr gut und jeder konnte ihn verstehen. Und nachdem er nur zu einem Volk gesprochen hatte, lesen wir in Vers 4. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Das kommt jetzt zu unserem zweiten Teil. Wir haben gesehen, wie Jesus gelehrt hat. Und nun kommt die zweite Lehreinheit, die nun sehr praktisch und auch sehr illustrativ wird auf das, was er seinen Jüngern und auch im speziellen Simon zu sagen hat. Lasst eure Netze herunter. Und Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Gut, wir können uns die Situation wahrscheinlich recht gut vorstellen. Auf der einen Seite der Simon, müde von der Nacht, ganze Nacht durchgearbeitet, nichts gefangen, ziemlich frustriert und einfach nur reif für ein wenig Erholung, für ein wenig Schlaf. Und auf der anderen Seite Jesus, Zimmermann. Und er befiehlt nun dem erfahrenen Fischer, Simon, lass deine Netze an dieser Stelle, wo du sowieso die ganze Nacht gefischt hast, nichts gefangen hast, lass deine Netze hier runter und lass sie zum Fang aus. Also können wir auch die Reaktion von Simon recht gut nachvollziehen. Er sagt, jetzt nicht euphorisch, jawohl, es ist ein Wort Gottes, ein Wort Christi und ich werde es natürlich sofort tun, sondern es ist eher verhalten, von Skepsis geprägt. Aber er muss dennoch irgendwo auch erfahren haben, dass wenn Jesus etwas sagt, dann mach's noch so widersinnig gegenüber unserem Verstand und dem, was wir für richtig halten, erscheinen, hat er gemerkt, da ist was. Wenn Jesus was sagt, dann tue ich es trotzdem. Und deswegen sagt er, auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Auch wenn alles, was ich in meinem Kopf und in meiner Vernunft für richtig halte, dagegen spricht, ich mach's trotzdem. Und was war das Ergebnis? Auf diesen Gehorsam lesen wir in Vers 6. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Das war die Folge von Gehorsam. Der größte Fischfang, den Simon in seinem Leben jemals gemacht hatte. Ein Segen in Fülle, den er so noch nie erfahren hatte. Und eine ähnliche Beschreibung über diesen Segen in Fülle, über das, wenn wir Gottes Wort gehorchen, wenn wir gehorsam sind, durfte Simon, der später auch zu Petrus wurde, in der Apostelgeschichte 5, Vers 14 erfahren. Exakt die gleiche Beschreibung für die Mengenangabe ist auch dort zu finden. Apostelgeschichte 5, 12 bis 14, da lesen wir, es war die Zeit, da viele Menschen zu der Gemeinde hinzugetan wurden. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomons einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu halten. Doch das Volk schätzte sie hoch, die Apostel. Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, und eine große Menge Männer und Frauen. Was Jesus hier den Simon lehrte, war eine Vorausschau auf das, was er eines Tages tun sollte, nämlich auch auf seinen zukünftigen Beruf, den er dann ausüben sollte. Jetzt war er Fischer und hat den größten Fang seines Lebens gemacht. Aber zu Ende des Kapitels lesen wir, was sein neuer Beruf sein würde. Er würde Menschenfischer werden. Und genauso wie er hier einen großen Fang gemacht hat, eine große Menge, würde er auch eines Tages eine große Menge Menschen fangen. Und die Frage ist, was möchte Jesus ihm hiermit zeigen? Was sollte Simon hier lernen? Wir hatten gesehen, dass nichts dafür sprach, dass Simon die Netze hätte auswerfen sollen. Das Gegenteil war der Fall. Er hätte besser nach Hause fahren sollen. Aber er sagte, auf dein Wort hin. Und so dürfen wir auch wissen, wenn Jesus uns etwas sagt, was wir zu tun haben, auf dein Wort hin. Es gibt keine Situation, die unpassend wäre für Evangelisation. Es gibt keine Situation, die unpassend wäre dafür, dass wir Gottes Wort weitergeben. 2. Timotheus 4, 2, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und lehre. Das sehen wir auch hier, so wie Simon erfahren durfte, auch wenn es menschlich keinen Sinn macht, irgendwas weiterzugeben, auch wenn ich denke, die Fanggründe hier, da wird nie was. Alles abgefischt, ist vorbei. Auf dein Wort hin, und Jesus kann eine Menge hinzutun. Es ist das kraftvolle, machtvolle Wort Jesu, was hier Menschen in seine Nachfolge ruft. Und das Mittel, was Jesus wählt, um Menschen hinzuzufügen, sind seine Jünger. Es gibt natürlich auch manche, die sagen, naja, er hätte ja auch einfach die Fische so ins Boot hätten springen lassen können. Wozu braucht er überhaupt Petrus? Also ich meine, wenn er sowieso so souverän ist, aber das ist sein Mittel, das er auserwählt hat. Er sagt, durch euch, durch meine Nachfolge, möchte ich durch die Weitergabe, dass ihr auch mein Wort weitergibt. Das ist das Mittel, was ich erwählt habe und deswegen möchte ich auch, dass ihr das Wort Gottes weitergibt. Und das durfte Simon hier lernen. Nun, und die Reaktion von Simon, nachdem er gesehen hat, was passiert ist, mag uns verwundern. Lesen wir in Vers 8. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wir wundern uns, warum eine solche Reaktion? Er hat gerade einen Riesensegen empfangen. Er hätte sagen können, jawohl, ich bin Simon Petrus, ich habe es natürlich auch verdient. Ich habe dem Wort Gottes Gehorsam geleistet und jetzt hat er mich gesegnet. Ich stehe hier und weil ich es bin, deswegen habe ich es auch verdient. Aber das war überhaupt nicht die Reaktion von Simon Petrus. Könnte auch Gemeinden geben, die sagen, weil wir so toll gearbeitet haben, weil wir so ein tolles Programm haben, deswegen sind hier so viele Menschen und sie könnten es auf sich beziehen. Auch überhaupt nicht der Fall. Das Gegenteil. Simon erkennt in dieser Situation, dass ihm jemand gegenübersteht, dass er in der Gegenwart von jemandem ist, der Vollmacht hat. Der spricht, der Gottes Macht ausübt und in seiner Gegenwart, in dieser Herrlichkeit, in dieser Macht, die er gegenüber sieht, erkennt er seine eigene Sündhaftigkeit. Im Lichte Gottes erkennt der Mensch, wie er wirklich ist und wer er ist. Und er fällt auf seine Knie nieder und sagt, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ähnliches haben wir auch von Jesaja lesen dürfen in Kapitel 6, Vers 5. Als Jesaja berufen wird zum Propheten, da spricht er, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Auch er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er durfte die Allmacht, das Ewige, das Wunderbare, das Licht Gottes sehen. Und in diesem Licht erkennt er seine eigene Sündhaftigkeit und sagt, wehe mir, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Ich bin ein sündiger Mensch. Wir sehen also, dass der Mensch in der Schau der Größe Gottes seinen eigenen Zustand erkennen kann. Und auch Simon Petrus hat die Größe und diese Allmacht, die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er hat eben bezeugen können, wie auf das Wort Gottes hin das Unmögliche geschah. Und hier stand jemand neben ihm, der größer war, der herrlicher war, der reiner war als alles, was er bisher sonst gesehen hatte. Und hier kann Simon Petrus nicht anders als auf seine Knie und zu Jesus zu sprechen: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Im größten Erfolg seiner bisherigen Fischerlaufbahn, wirklich auf dem Zenit des Erfolges, was er hier sieht, zeigt er Demut, fällt auf seine Knie und zeigt Demut. Und das ist ein Zeichen, was wahre Jüngerschaft und was wahre Jünger Jesu auch haben. Alles, was sie erreichen oder was sie bekommen, ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Segen, der uns von Gott zuteil wird. Und die Reaktion darauf sollte nicht sein, wow, es liegt natürlich an mir und ich habe es ja auch verdient, dass ich so gesegnet bin, sondern wahre Demut zeigt sich, indem wir auf die Knie fallen und sagen, geh hinweg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das Schöne ist, Jesus braucht Simon Petrus aber nicht fortzuschicken. Er weiß, welchen Plan er mit ihm hat. Jesus weiß, dass er auch einige Tage später für Simon Petrus am Kreuz sterben wird. Er weiß, dass auch Simon Petrus dann in der Überwinderkraft Gottes Christi Menschen in seinem Dienst, im Dienst Christi, zu Gott bringen wird, zu einem Menschenfischer werden wird. Deswegen sagt er zu ihm in Vers 10, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Weil Jesus wusste, was er für ihn tun wird. In dieser großen Liebe, die er auch jedem anderen zuteil werden lässt und die auch uns hat zuteil werden lassen, dass wir wissen, er ist auch für uns am Kreuz gestorben. Er wusste auch für Simon Petrus, wird er am Kreuz sterben. Und durch diese Überwinderkraft konnte er schon sagen, fürchte dich nicht, du brauchst keine Angst zu haben vor all dem, was dir hier in der Welt begegnet. Fürchte dich nicht, ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht, weil ich bin derjenige, der dir die Kraft gibt, dich auszurüsten mit dem, was du brauchst. Von nun an sollst du Menschen fangen. Fürchte dich nicht, weil in meiner Kraft demütig kannst du mutig auftreten, weil ich bei dir bin, wie es in Jesaja 41, Vers 10 steht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das konnte Jesus ihm zusprechen. Und die Reaktion von Simon Petrus und den anderen, die außenrum waren, Vers 11, und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Die Reaktion, die mag auch wiederum verwundern. Sie haben alles verlassen auch wiederum auf diesem Höhepunkt von dem, wo sie gerade festgestellt haben, sie hatten richtig Erfolg in ihrem Beruf. Jesus hat ihnen es zuteil werden lassen und sie verlassen alles. Wie kann das sein? Verwundert es wirklich? In dem Sinn, was wir gerade lesen durften, wie wir erkennen durften, was auch Petrus erkannte über Jesus, verwundert es nicht mehr. Denn sie haben die Größe und die Herrlichkeit von Jesus gesehen. Sie haben erkannt, in der Gegenwart von Jesus und in dem, was er für sie tut, gibt es keine halbherzigen Entscheidungen mehr. Und sie verschwenden nicht einen einzigen Gedanken daran, was sie noch alles zurückbehalten könnten oder was sie noch bräuchten, sondern sie verlassen alles und folgen ihm nach. So sehen wir, dass auch ein Nachfolger von Jesus die Größe und das Geschenk, was man in Jesus hat, größer achten und höher achten als alles andere, was es in der Welt gibt. Ein Nachfolger Jesus sieht auch Jesus als größeren Gewinn an als alles andere. So wie es in Philipper 1, Vers 21 auch von Paulus heißt, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn wir uns diese Punkte in der Zusammenfassung nochmal vor Augen führen, dann haben wir gesehen, dass in der ersten Lektion Jesus mit Vollmacht lehrt. Wenn er etwas sagt, dann trifft es ein. Sein Wort ist mächtig und kraftvoll. Wir haben auch gesehen, dass es nicht nur um einen großen Fischfang ging, sondern Jesus lehrte Menschen, die erkannten, dass er mehr zu sagen hat als einfach nur Worte. Sie sehnten sich nach dem Leben, nach wirklichem Leben. Und das wirkliche Leben ist in dem Wort Gottes. Und wir durften auch sehen, dass Simon und die anderen Jünger mit dem wunderbaren Fischzug einen sehr praktischen Vorausblick auch auf ihren eigenen Dienst erhielten, nämlich Menschenfischer zu sein, in der Nachfolge von Jesus zu leben. Und wir durften auch sehen, wie Menschen hier gerettet werden. Menschen werden gerettet durch Jesu Macht und kraftvolles Wort. Und das Mittel zur Weitergabe dieses Wortes, dass Menschen gerettet werden, sind Jünger, sind Nachfolger Jesu. Und diese Kennzeichen der Nachfolger Jesu sind vier Kennzeichen. Das erste Kennzeichen, was wir gesehen haben, war, sie lehren, genauso wie Jesus gelehrt hat. Und sie legen das Wort aus, sind da drin zu Hause und geben es weiter. Das zweite Kennzeichen, sie sind gehorsam, auf dein Wort hin. Aber selbst wenn alles dagegen spricht, auf dein Wort hin. Und der dritte Punkt, sie sind demütig. Wie wir gesehen haben bei Simon Petrus, der ganze Segen, alles, was ihm zuteil wurde, das hat er nicht sich selbst zugeschrieben, sondern er wusste, es ist ein Segen Gottes. Und der vierte Punkt, sie halten Jesus für größeren Gewinn als alles andere, was in der Welt gibt und folgen ihm nach. Ja, und das wünsche ich auch uns, das wünsche ich auch mir, dass wir in der Nachfolge Jesu immer mehr dahin kommen, dass wir wirklich erkennen, dass Christus der größte Gewinn für uns ist, dass wir demütig seine Größe erkennen und in seine Herrlichkeit auch unsere eigene Sündhaftigkeit immer mehr wahrnehmen und dass wir dann im Gehorsam mutig und kraftvoll auch Gottes Wort weitergeben können, dass wir lehren können, damit auch unsere Mitmenschen, unsere Geschwister durch Gottes Wort gerettet werden. Amen.